global gesehen ist zweimal so viel Kohlenstoff als Humus im Boden gespeichert ist, wie wir als CO2 in der Atmosphäre haben. Und wenn wir diesen Vorrat nur um 4 Promille jedes Jahr erhöhen könnten, dann könnten wir die gesamten menschengemachten Treibhausgasemissionen damit unschädlich machen.
Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren. Deep Dive.
Ja, guten Tag. Schön, dass Sie zuhören. Heute haben wir ein Thema, was seit dem vergangenen Jahr so richtig an Fahrt aufgenommen hat, was wir jetzt aktuell auch als Serie in den DLG-Mitteilungen laufen haben, das Thema Humus. Jeder Landwirt weiß natürlich, was Humus ist, aber ganz Hand aufs Herz, wenn ich Sie jetzt direkt frage, was ist Humus, werden Sie vielleicht sagen, ja, irgendetwas mit Bodenfruchtbarkeit, irgendetwas mit Kohlenstoff, irgendetwas mit Ton-Humus-Komplex, wenn Sie ganz besonders gut in der Landwirtschaftsschule aufgepasst haben. Aber welche Dimension der Humus hat, das wurde erst in den letzten Jahren so richtig klar, weil die positiven Wirkungen des Humus, belebter Boden, gute Bodenstruktur, das kennen Sie als Landwirt. Aber was das Faszinierende an der Humusdiskussion, an der aktuellen Humusdiskussion jetzt ist, das ist sein möglicher Beitrag zum Klimaschutz. Darüber wird sehr viel gesprochen. Ich freue mich sehr, dass wir einen sehr kompetenten Gesprächspartner haben, Herrn Dr. Axel Donn vom Thünen-Institut in Braunschweig, vom Institut für, ich glaube, es heißt agrarrelevante Klimaforschung. Ich sage immer gerne Agrarklimaschutz dazu. Herrn Donn habe ich mal spaßeshalber als den Drosten des Humus bezeichnet, da hat er sehr gelacht. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen so. Herr Donn ist sehr, sehr drin im Thema. Und ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander reden können, Herr Donn. Guten Tag.
Hallo, Herr Preuße.
Vielleicht starte ich gleich mal mit der ersten Frage, die da lautet, wie kam es eigentlich, dass im Zusammenhang mit Humus man heute ja schon teilweise von Hype, ja von Goldgräberstimmung sogar spricht. Wie kommt es, dass dieses Thema plötzlich so eine Faszination gewonnen hat?
Ja, los ging das besonders seit 2015, weil da bei den Pariser Klimaverhandlungen wurde eine Humusinitiative gestartet, international, die ging von dem französischen Landwirtschaftsminister aus, der sich die Zahlen angeguckt hat und gesehen hat, dass global gesehen zweimal so viel Kohlenstoff als Humus im Boden gespeichert ist, wie wir als CO2 in der Atmosphäre haben. Und wenn wir diesen Vorrat nur um 4 Promille jedes Jahr erhöhen könnten, dann könnten wir die gesamten menschengemachten Treibhausgasemissionen damit unschädlich machen. Denn CO2, was im Humus gebunden ist, der CO2-Kohlenstoff, ist dann nicht mehr in der Atmosphäre und das ist dann Klimaschutz. Immer wenn wir die Humusvorräte erhöhen, können wir damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Das klingt ja toll. Da hätte die Landwirtschaft ja außer ihrer Basisfunktion, nämlich Ernährung, noch gleich eine Hauptaufgabe bei der vielleicht zweitgrößten Aufgabe dieser Zeit, nämlich tatsächlich Klimawandel. Aber Herr Donn, wie realistisch ist das? Es 0,4%, das klingt erstmal sehr wenig. Und wenn man die normalen Humusgehalte im Boden so anguckt, auch die in Deutschland, dann denkt man sich, ja, das sollte ja wohl zu machen sein. 0,4%, das klingt ja, und wenn Sie das natürlich nicht pro Jahr sehen, sondern vielleicht auch ein bisschen länger strecken können, das klingt als nicht so viel. Aber ich glaube, da ist ein großes Aber dabei, sonst hätten wir das ja schon alle gemacht.
Genau so ist es. Letztendlich müssen wir uns auf die Böden beziehen, die in der Vergangenheit Humus verloren haben gegenüber natürlichen Böden. Und das sind hauptsächlich die Ackerböden. Die machen ja global nur 10% aus. Und das sind die Böden, die wir bewirtschaften und wo man als Landwirt auch mit darüber entscheidet, wie viel Humus dort angereichert wird, wie viel Humus da ist. Und dann ist es auch nicht so einfach, überhaupt Humus aufzubauen. Denn Humus entsteht aus Biomasse und man muss sehr viel Biomasse in Form von Ernterückständen, organischer Düngung, Wurzeln in den Boden bringen, um nur ein ganz bisschen Humus anzureichern. Es ist also eine langfristige Aufgabe, wenn man wieder mehr Humus in den Boden reinbekommen will. Und es ist eine Aufgabe, die global natürlich Millionen von Landwirte betrifft, wenn man das tatsächlich umsetzen will. Und die haben sehr unterschiedliche Interessen. Und wenn man nach Deutschland guckt, wir haben mal eine Umfrage gemacht und festgestellt, dass nur ein Viertel der Landwirte überhaupt wissen, wie viel Humus in ihren Böden drin sind. Also da ist auch noch viel Unwissen da, ja, wie viel Humus da ist und wie man da auch Humus vermehren kann.
Aber Herr Don, Sie wissen das doch ziemlich genau, wie viel Humus in den deutschen Böden ist. Es gab doch von Ihnen, vom Thünen-Institut, vor anderthalb Jahren, glaube ich, war das, eine Bodenzustandserhebung. Da haben Sie doch sehr viele Standorte in Deutschland untersucht. Und Sie müssten doch eigentlich ein relativ gutes Bild haben, wie viel Humus an welchen Standorten und an welchen typischen Standorten vorhanden ist, jetzt auch unabhängig von der Bewirtschaftung. Denn Humus ist ja nichts, was unabhängig von irgendeinem Ausgangssubstrat entsteht oder was ausschließlich von der Bewirtschaftung abhängig ist. Können Sie uns einfach kurz einen Eindruck geben, in welchen Spannweiten das stattfindet? Und vor allem, Sie haben von Grünland gerade gesprochen, wo eigentlich die großen Humusvorräte liegen?
Ja, wir haben 2012 begonnen mit der ersten großen Bodeninventur für landwirtschaftliche Böden in Deutschland, um erstmal festzustellen, wie viel Humus, wie viel Kohlenstoff ist in Böden drin, weil wir sind zuständig für die Treibhausgasemissionsberichterstattung für den Landwirtschaftsbereich. Wir müssen also auch berichten, wie sich die Humusvorräte in Deutschland verändern, und das wusste man überhaupt nicht. Und wir haben dann angefangen, über 3000 Standorten in Deutschland Humusvorräte aufzunehmen, mit Unterstützung von 3000 Landwirten, die uns erlaubt haben, Proben zu nehmen, die uns auch was erzählt haben, was auf den Flächen passiert ist in Form von Management und Landnutzungsgeschichte. Und wir waren sehr erstaunt, wie unterschiedlich die Humusvorräte in Deutschland sind. Wir haben ein Raster über Deutschland gelegt, 8x8 Kilometer. Und an jedem Kreuzungspunkt des Rasters haben wir beprobt. Und wenn man von einem Punkt zum nächsten gegangen ist, hat man schon wieder eine völlig neue Situation vorfinden können. Hauptsächlich wird dieses Muster, was sich ergibt, durch Acker-Grünland-Muster bestimmt. Das heißt, Grünland hat meistens 30-40% mehr Humus als Acker. Und dann gibt es einen weiteren großen Einflussfaktor auf den Humusgehalt, und das sind die organischen Böden, also die Moorböden. Wir haben also in Moorböden teilweise 1000 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar, während in normalen mineralischen Böden haben wir im Durchschnitt nur so um die 100 Tonnen. Also hier haben wir einen ganz großen Unterschied, und deswegen müssen wir diese Moorböden immer getrennt betrachten. Man erkennt ja oft gar nicht mehr, dass es Moorböden sind. Man erkennt es noch an der dunkleren Farbe, aber die werden ja bei uns größtenteils eben auch als Acker- und Grünland genutzt.
Ja, Herr Dorndack, wir planen ja, diesen Podcast in mehreren Folgen aufzuziehen. Und ich denke, die Moorböden werden da nochmal ein Thema sein. Vielleicht nur dazu, mich fasziniert immer wieder, welchen großen Hebel man, wenn Sie gerade über dieses Verhältnis zwischen Acker- und Moorböden reden, und viele Moorböden sind ja auch Grünlandstandorte, und wir haben ja gerade, deswegen ist das Thema natürlich aktuell, eine sehr intensive Diskussion um eine Moorschutzstrategie der Bundesregierung, das hängt ja da auch mit zusammen. Mich fasziniert immer wieder, wie groß der Hebel ist, den man eigentlich über die Moorböden, über die vernässten Böden hinbekommt in Richtung Klimaschutz im Vergleich mit Ackerböden. Aber lassen Sie uns doch einfach über Ackerböden reden, auch vielleicht gar nicht so sehr über Grünland, weil ich glaube, die Stellschrauben, die ich als Landwirt habe, die liegen doch in erster Linie im Acker.
Genau so ist es, ja. Also beim Grünland wissen wir, die Grünland-Humusvorräte sind ähnlich wie im Wald. Also da haben wir ein Niveau, was so den natürlichen Böden entspricht, während im Acker haben wir einfach durch die Kultivierung 30-40% Humus verloren. Und den können wir zum Teil auch wieder zurückholen. Also da gibt es zwei Hauptprinzipien, wie wir im Ackerland wieder mehr Humus bekommen können. Das eine ist, wir müssen Biomasse im Acker lassen, die zu Humus werden kann. Also Ernterückstände, Stroh, organische Düngung auch, Wurzeln. All das wird ja durch das Bodenleben zu Humus umgesetzt. Und je mehr wir von diesen Ernterückständen zurücklassen, je mehr Humus können wir produzieren. Und da unterscheiden sich die Kulturen natürlich. Wir haben Kulturen, wo wir viel Ernterückstände haben, zum Beispiel Körnermais. Da sind die Wurzeln und auch das Stroh große Mengen an Biomasse, die da zurückbleiben. Und wir haben Kulturen, wo wenig zurückbleibt bei den Rüben oder bei den Kartoffeln. Wir kennen das noch unter der Bezeichnung als humuszehrende Kulturen. Und das muss wieder ausgeglichen werden. Und da müssen wir sehen, dass wir Biomasse produzieren, die das ausgleicht. Zum Beispiel über Zwischenfrüchte. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass wir die Photosyntheseleistung, die Sonnenstrahlung nutzen, nicht nur im Teil des Jahres und dann haben wir Brache und nutzen sie nicht mehr, sondern dass sie über das ganze Jahr genutzt wird und Biomasse aufgebaut wird. Und wenn wir diese Zwischenfrüchte als Gründüngung einarbeiten, kommt sie quasi zu 100% dem Humusaufbau zugute.
Können Sie ungefähr sagen, welchen Effekt oder welchen Faktor, welchen Positivfaktor eine Zwischenfrucht zum Humusaufbau hat gegenüber zum Beispiel einer Strohdüngung oder möglicherweise auch einer Fruchtfolge, die weniger auf diese humuszehrende, wie wir sie früher genannt haben, Kulturen setzt. Natürlich weiß jeder, dass eine zugerübene Kartoffel eher eine humuszehrende Kultur ist und ein Zwischenfruchtbestand, ein Kleegrasbestand natürlich enorm humusmehrend. Aber wenn ich als Landwirte versuche, Humus aufzubauen, welches ist der erfolgversprechendste Weg? Das sind wahrscheinlich doch die Zwischenfrüchte, wie Sie eben gesagt haben.
Ja, und dafür gibt's einen Grund und das sind die Wurzeln. Denn es kommt nicht nur auf die Biomasse an, die man dann in den Boden bringt, um dort Humus rauswerden zu lassen, sondern auch darauf an, was für Biomasse ist es. Und die Wurzeln sind sehr effektiv im Humusaufbau. Und die Zwischenfrüchte haben natürlich auch eine Menge Wurzeln. Das liegt bei den Wurzeln daran, dass sie schon, wenn sie leben, organische Substanzen, Aminosäuren und Zucker in den Boden abgeben. Und den können dann die Mikroorganismen, die Bodentiere aufnehmen und schon Teile davon werden zu Humus. Also die Wurzeln sind viel wichtiger als zum Beispiel das Stroh. Und als Größenordnung für die Zwischenfrüchte haben wir berechnet, dass man 0,3 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar und Jahr mit einer Zwischenfrucht im Durchschnitt anreichern kann. Wenn man sich jetzt nochmal klar macht, wir haben im Mittel 61 Tonnen Kohlenstoff im Acker in Mineralböden, dann sieht man, dass es nur sehr wenig ist, also weniger als 1% Anreicherung, die man hinbekommen kann. Und das zeigt, wir brauchen einen langen Atem. Wenn man Humus aufbauen will, kann man nicht sagen, von jetzt auf gleich und wir wollen jetzt mal zack Humus aufbauen, sondern das ist eine Generationenaufgabe. Und wenn man über viele Jahre hinweg in seinen Fruchtfolge alle 2, 3, 4 Jahre eine Zwischenfrucht einbaut, dann kann man schon am Humusaufbau erreichen, der in einer Größenordnung liegt, wo der klimarelevant ist und der natürlich auch für die Bodenfruchtbarkeit viel bringt, weil das ist für uns auch immer was ganz Wichtiges. Es kann nicht nur um den Klimaschutz gehen, sondern der Landwirt muss auch ein Interesse daran haben, den Boden fit zu machen für ein Klima, was kommen wird. Wir haben ja schon Klimaerwärmung. Wir haben ja schon 1 Grad höhere Temperatur im Vergleich zu vor 100 Jahren. Und man hat es vor ein paar Jahren gesehen, die Trockenjahre, die haben ja wirklich zugeschlagen. Und dafür kann der Humus wirklich helfen, die Böden fit zu machen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass ein Landwirt nicht nur für die Gesellschaft arbeitet, wenn er Humus aufbaut, sondern auch für sich selbst. Aber das macht natürlich genau das die Schwierigkeit, wenn es irgendwann um Geschäftsmodelle geht. Herr Donder, darüber werden wir uns ja in der nächsten Folge dieses Podcasts unterhalten. Was ich noch als Punkt hätte, weil Sie sagten, man kann durch Einbringen von Wurzeln Humus aufbauen. Ich habe mal irgendwann gelernt, dass es irgendwas wie ein Humusgleichgewicht gibt. Und dass es sicherlich auch von der Form des Humus abhängt, ob dieser Humus stabil, labil oder heute soll eine neue Kategorie geben, die heißt intermediär, also in welcher Form der stattfindet und dass natürlich Humus genauso schnell abgebaut werden kann wie aufgebaut. Und ich glaube, dass das manchmal in dieser aktuellen Diskussion etwas vergessen wird. Da heißt es, wir müssen nur Kohlenstoff, im Zweifelsfall leicht verdaulichen Kohlenstoff in den Boden bringen und schon haben wir das Klimaziel in Form von Humuseinbau erreicht. Und ich habe das Gefühl, dass etwas stimmt da nicht. Herr Donald würde gerne mal Ihre Fachexpertise nutzen, um das aufzuklären.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Ein neues Gleichgewicht wird erreicht. Das ist das Gleichgewicht zwischen der Biomasse, die in den Boden geht und Humus aufbaut und dem Humus, der auch immer wieder abgebaut wird, weil die Mikroorganismen, das Bodenleben ernährt sich ja von Humus. Es ist ein ständiges Werden und Vergehen im Boden und das beeinflusst man nur, indem man die Menge von Biomasse und Art von Biomasse, die Wurzeln, erstmal ändert. Und dann eine Zeit lang wird eine Änderung in der Bewirtschaftung, in der Menge an Biomasse, die in den Boden kommt, die Humusvorräte erhöhen. Aber dann hat sich auch wieder ein neues Gleichgewicht eingestellt und man hat dann keine Veränderungen mehr und damit auch keinen direkten Klimaschutz. Und das macht das Ganze auch, begrenzt das Ganze. Wir können nicht unendlich viel Humus aufbauen, sondern nur für eine Zeit lang. Und wir müssen auch akzeptieren, dass dieser Humus immer weiter umgebaut und abgebaut wird, weil ganz viele Funktionen des Humus hängen daran, dass er auch abgebaut wird. Wenn wir jetzt nur noch toten Kohlenstoff, zum Beispiel in Form von Biokohle, in den Boden bringen würden, würden viele Humusfunktionen gar nicht mehr erfüllbar sein.
Gut, aber es wird wahrscheinlich, auch das werden wir später diskutieren, dass nämlich einfach der Einbau von Biokohle, der ja auch sehr populär ist, gerade in solchen Erfolgsmodellen, wenn es um Humusaufbau geht, der ist ja natürlich an anderer Stelle auch wieder Kohlenstoff wegnimmt, dass er also im Grunde genommen überhaupt nicht klimawirksam ist. Das ist aber ein Thema, darauf können sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in einer weiteren Folge dann freuen. Worum es mir noch geht, ist, dann habe ich richtig verstanden, Sie können 10 Jahre lang Humus aufbauen und dann, ich sag mal ein Beispiel, Sie aus irgendwelchen Gründen pflügen Sie einmal und dann haben Sie in 2 Jahren das, was Sie über 10 Jahre aufgebaut haben, wieder verloren, weil Sie eine völlig neue Bodendynamik haben. Ist das richtig?
Ja, das ist ein Problem mit dem Humus. Und wir haben, er wird ja international als negative Emissionstechnologie bezeichnet. Das heißt, wir können damit Kohlenstoff einfangen und Treibhausgase einfangen, CO2 einfangen, die schon irgendwo mal emittiert wurden. Aber wir haben die nur so lange im Boden eingefangen, solange dieser Humus erhöht ist. Und wir wissen ja auch, die Klimaerwärmung werden auch die Umsetzung des Humus beschleunigen und dadurch können wir auch Humus wieder verlieren. Und immer wenn wir die Bewirtschaftung, die zu dem Humusaufbau geführt hat, stoppen, wird der Humus auch wieder verloren gehen. Ob das jetzt in 1 oder 2 Jahren ganz so schnell geht oder ob das 10 Jahre dauert, der Klimaschutzeffekt ist dann wieder hin. Also wenn wir Klimaschutz machen wollen mit Humusaufbau, dann verpflichten wir uns letztendlich, diese humusaufbauenden Maßnahmen durchzuhalten. Im Prinzip für immer. Und das ist ja was ganz Schwieriges. Und deswegen muss man vorsichtig sein. Und wenn dann noch die Klimaerwärmungen zusätzlich zu Humusverlusten führen, die der Landwirt überhaupt nicht mehr direkt beeinflussen kann, dann sieht man schon, dass wenn wir Klimaschutz auf Humus aufbauen würden, dass es auf sehr wackeligen Beinen stehen würde.
Damit sind wir ja schon fast beim nächsten Thema. Ich würde aber gerne den ersten Teil dieses Podcasts noch mit 2 kleinen Themen abschließen. Das sind vielleicht keine kleinen Themen, sind große Themen, aber wir wollen sie kurz behandeln, weil sie natürlich Landwirte besonders interessieren. Das erste Thema ist sicherlich, ja, welche Böden haben denn oder auf welchen Standorten habe ich denn die größten Chancen, so schnell wie möglich mit relativ geringem Aufwand den besten Erfolg zu bekommen? Sind das die humusarmen Sandstandorte? Sind das die Standorte, von denen Sie eben gesagt haben, ja, die haben viel Humus verloren, die haben aber von ihrem Ausgangssubstrat, Tongehalt und so weiter die Chance, dass sie noch mehr Humus aufbauen können? Um welche Standorte geht es da?
Ja, beide Aspekte spielen eine Rolle. Wir sehen, dass der Tongehalt erstmal bestimmt, auf welchem Niveau befindet sich der Humus überhaupt. Die tonarmen Standorte, die sandigen, haben einfach viel weniger Humus als die tonreichen. Das sehen wir über ganz Deutschland hinweg sehr genau. Das heißt, ein Landwirt, der einen sehr tonig-lehmigen Boden hat, der hat per se erstmal mehr Humus. Und dann kommt es noch darauf an, wie war das Management in letzter Zeit. Sagen wir in den letzten 20 Jahren. Und wenn man wenig getan hat für den Humus, dann ist man erstmal auf einem Niveau, wo man auch viel erreichen kann. Weil kleine Managementänderungen können dann schon den Humus wieder aufbauen. Während ein Landwirt, der 20 Jahre lang sich schon um Humus gekümmert hat, der ist wieder in einem neuen, viel höheren Humusgleichgewicht. Und da ist viel weniger möglich, zusätzlich noch hineinzubekommen. Letztendlich auch, ja, ist dann eine Obergrenze erreicht.
Das führt mich gleich, und das führt mich gleich zur letzten Frage dieses ersten Blocks. Viele Landwirte, die langjährig nicht pflügen, fühlen sich in dieser Diskussion etwas vorgeführt, weil sie sagen, wir haben jetzt 20 Jahre lang pfluglos gewirtschaftet und pfluglose Bewirtschaftung reichert Humus an. Über den Ökolandbau reden wir vielleicht später noch ein bisschen. Also fluglose Bewirtschaftung reichert den Humus an. Und jetzt werden wir, wenn andere Leute schlampig gewirtschaftet haben, von niedrigen Humusgehalten aus jetzt über irgendwelche Bezahlmodelle den Humus aufbauen, jetzt werden wir indirekt bestraft. Jetzt sagen Sie, Herr Don, zum Verdruss aller Nichtflüger, dieser Zusammenhang stimmt so einfach gar nicht.
Ja, also das Pflügen oder Nichtpflügen kommt ja aus den USA schon in den 70er Jahren entwickelt. Und wenn man sich die Studien genauer anguckt, dann kann man in sehr trockenen Regionen wie in den USA positive Effekte finden auf den Humusvorrat durch Nichtpflügen. Aber bei uns, wenn ich bei uns die Dauerfeldversuche auswerte, und das habe ich getan zum Einfluss von Nichtpflügen auf Humusvorräte, dann finde ich kaum mehr Effekte. Und das liegt daran, dass ich zwar in den obersten 10, 15 Zentimetern durch reduzierte Bodenbearbeitung oder Direktsaat Humus anreichere, aber darunter in 10 bis 30 Zentimeter Tiefe verliere ich auch Humus im Vergleich zur konventionellen wendenden Bodenbearbeitung. Und netto ist der Effekt nahe Null. Das ist der Klimaeffekt vom Humus. Da geht es immer um die Vorräte. Man muss die gesamten Vorräte angucken. Natürlich habe ich positive Humuseffekte durch reduzierende Bodenbearbeitung auf andere Funktionen. Die Erosion, das Bodenleben, die profitieren oft davon, wenn der Humus ganz an der Bodenoberfläche ist. Aber wenn man jetzt reduzierte Bodenbearbeitung oder Direktsaat für den Klimaschutz einsetzen will und sagt, das ist die Maßnahme, die Landwirtschaft hier vorschlägt, dann ist man da auf dem Holzweg.
Ja, Herr Dohn, vielen Dank. Erstmal, darauf werden wir auch im zweiten Podcast, der dann folgen wird, zurückkommen. Ich sage für diese Session erstmal vielen Dank.
Gerne.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie dran. Wir haben noch eine zweite Folge, die Sie sich dann auch, wenn Sie möchten, gleich hinterher angucken möchten. Ich sage erstmal tschüss, bleiben Sie gesund und dann bis zum nächsten Mal.
Deep Dive. Auf den Punkt. Zukunft Landwirtschaft. Der Podcast der DLG Mitteilungen. Alle Podcasts der DLG Mitteilungen auf die Ohren finden Sie bei iTunes, Spotify, Google, Deezer und Co. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, klicken Sie sich ins aktuelle Heft der DLG-Mitteilungen. www.dlg-mitteilungen.de. Bis zum nächsten Mal.